Info 3 Abend.
Der juristische Schlussstrich unter die Atomschmuggel-Affäre. Das Bundesstrafgericht akzeptiert den Handel im Fall Tinner. Auftakt zur UNO-Vollversammlung. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon zeigt sich in New York besorgt über die Lage der Welt. Und Tod, Verletzungen und eine traumatisierte Gesellschaft. Die amerikanischen Drohnenangriffe in Pakistan treffen vor allem die Bevölkerung. Das Wetter, morgen ist es mit Föhn zuerst sonnig, später regnet es bei 19 bis 28 Grad. Im Studio ist Brigitte Kramer. Nun ist es also bekannt, das Urteil im größten Fall von Atomschmuggel im Fall Tinner. Das Bundesstrafgericht hat vor wenigen Minuten bekannt gegeben, dass es den Deal zwischen Anklage und Verteidigung akzeptiert. Aus Bellinzona, Alexander Grass mit den Einzelheiten.
Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat heute den juristischen Schlussstrich gezogen unter die Tinner-Affäre. Das Gericht hat dem Deal zwischen der Staatsanwaltschaft und den Beschuldigten zugestimmt. Der Vater und die zwei Söhne Tinner sind schuldig der Förderung der Herstellung von Kernwaffen und bei einem Beschuldigten schuldig der Urkundenfälschung. Die Tinners haben in einem pakistanischen Atomwaffenbeschaffungsnetzwerk mitgewirkt und damit den Aufbau des libyschen Atomwaffenprogramms unterstützt. Alle Verurteilten bleiben auf freiem Fuß, weil die 2 Jahre Haftstrafe des Vaters eine bedingte ist und weil die beiden Söhne die Strafen von 41 respektive 50 Monaten schon in der Untersuchungshaft abgesessen haben. Das Strafmaß sei im untersten Bereich des Tolerierbaren, sagte Gerichtspräsident Walter Wüthrich. Der Richter erwähnte die äußerst fragwürdige Aktenvernichtung durch den Bundesrat und die fehlende Amtshilfe aus den USA und Pakistan. Die Einstellung oder ein Freispruch in einem ordentlichen Verfahren wären schädlicher für die Rechtsprechung als der jetzt beschlossene Deal.
Alexander Grass zum juristischen Abschluss der Atomschmuggel-Affäre Tinner. Gleich vertiefen wir hier im Info 3 die schwierige Ausgangslage an der UNO-Vollversammlung in New York und die umstrittenen US-Drohnenangriffe in Pakistan. Doch zunächst die Meldungen mit Miriam Knecht.
Zum Beginn der UNO-Vollversammlung in New York hat sich Generalsekretär Ban Ki-moon besorgt gezeigt über die Entwicklung der Welt. Er nannte unter anderem die weltweiten Rüstungsausgaben, den Bürgerkrieg in Syrien und den Klimawandel. An der Vollversammlung vertreten sind alle 193 Mitgliedstaaten der UNO. Die Schweizer Delegation wird von Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf und Außenminister Didier Burkhalter angeführt. Die Schweiz und andere Länder fordern, dass das Verfahren gegen Syrien dem Internationalen Strafgerichtshof übergeben wird. Bei den dringlichen Maßnahmen in der Asylpolitik sind sich National- und Ständerat in einem Punkt uneins. Konkret geht es um die Frage, ob der Bundesrat bei den Asylverfahren neue Abläufe testen und dabei vom Gesetz abweichen darf. Der Ständerat ist dafür, der Nationalrat dagegen. Deshalb kommt die Vorlage nun in die Einigungskonferenz. Künftig sollen auch Großverdiener mehr in die Arbeitslosenversicherung ALV einzahlen. Und zwar so lange, bis die ALV ihre Schulden getilgt hat. Diesen Vorschlag hat nach dem Nationalrat nun auch der Ständerat gut geheißen. Bisher mussten Versicherte, die mehr als 315.000 Franken pro Jahr verdienen, kein zusätzliches Prozent in die ALV einzahlen. Mit der Änderung dieser Regelung sollen jährlich etwa 90 Millionen Franken mehr in die Arbeitslosenkasse fließen. Der Ständerat will zudem gegen zu tiefe Löhne im Baugewerbe vorgehen, mit einer sogenannten Solidarhaftung. Das heißt, wenn beispielsweise ein Maurerbetrieb zu tiefe Löhne zahlt, soll nicht nur dieser Betrieb bestraft werden, sondern auch der Generalunternehmer, für den der Maurerbetrieb arbeitet. Das Geschäft geht jetzt in den Nationalrat. Es bleibt dabei. Der französische Energiekonzern Total ist offiziell verantwortlich für eine der schlimmsten Ölkatastrophen Frankreichs. Das französische Kassationsgericht hat ein Urteil aus dem Jahr 2008 bestätigt. Damals sank der Tanker Erika vor der französischen Atlantikküste. Wegen des ausgelaufenen Öls verendeten Zehntausende Vögel und Fische. Der Konzern Total musste fast 400.000 Euro bezahlen für die Reinigungs- und Rettungsarbeiten. Die bedeutendste Neonazi-Gruppierung im deutschen Bundesland Niedersachsen wird verboten. Die Gruppe Besseres Hannover habe seit 2008 gegen Ausländer gehetzt, etwa im Internet oder indem sie rechte Zeitschriften an Schulen verteilte. Bei Razzien wurden Waffen, Propagandamaterial und NPD-Plakate beschlagnahmt, wie der niedersächsische Innenminister bekannt gab. Die pakistanische Bevölkerung leidet unter den amerikanischen Drohnenangriffen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von US-Wissenschaftlern. Die unbemannten Fluggeräte hätten zwar die Aufständischen im Nordwesten des Landes im Visier, doch bei den Angriffen kämen vor allem Zivilisten ums Leben. Laut der Studie handelt es sich lediglich bei 2% der Opfer um hochrangige Militante. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.611 Punkten im Plus von 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.607 Punkten, das ist ein Plus von 0,4%. Der Euro wird zu 1.2107 gehandelt und der Dollar zu 93,39 Rappen. Das Wetter morgen Mittwoch. Morgen ist es im Norden mit Föhn zuerst überwiegend sonnig, dann regnet es. Im Süden ist es ganztagsnass. Die Temperatur steigt auf 19 Grad, mit Föhn bis auf 28 Grad. RS3-Verkehrsinformation von 17.06 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung Zürich zwischen Ohringen und Effretikon, Stau wegen eines Unfalls. Stau oder Behinderungen wegen Verkehrsüberlastung auf diesen Strecken, auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und Affoltern und in der Gegenrichtung zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern. Folglich auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Limmataler Kreuz und auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden 1 Kilometer Stau.
Info 3 Abend.
Mehr als 120 Staats- und Regierungschefs sowie hunderte Minister aus der ganzen Welt treffen sich in diesen Tagen in New York an der UNO-Vollversammlung. Heute Nachmittag hat am Hauptsitz der UNO die Debatte begonnen. Auf der Agenda stehen so viele brisante Themen wie schon lange nicht mehr. Und auch vor den Türen der UNO nutzen Demonstranten die mediale Aufmerksamkeit, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Aus New York, Fredrik Steiger.
Gegen die chinesische Politik in Tibet, gegen das Mullah-Regime in Teheran, gegen das Anti-Islam-Video, für ein freies Syrien, rund um den UNO-Hauptsitz am East River wird demonstriert. Die Hoffnung lebt, dass die Vereinten Nationen etwas bewegen können. Doch die Wirklichkeit im großen Sitzungssaal ist anders. Vom Optimismus vergangener Jahre ist bei der Eröffnung der jährlichen Generaldebatte wenig zu spüren. In seiner Auftaktrede sprach Generalsekretär Ban Ki-moon den 193 UNO-Mitgliedern ins Gewissen.
Your people want to see results in real time now, not the distant future.
Bei all den großen Weltproblemen erwarteten die Menschen Lösungen. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Es reiche nicht, wenn die UNO einfach eine gespaltene Welt spiegle. Sie müsse vielmehr dazu beitragen, die Spaltungen zu überwinden.
People do not look to this organization to be simply a mirror of reflecting back a divided world.
Doch in seiner anschließenden Tour d'horizon der aktuellen Herausforderung wurde klar, die Chancen, dass Bans Aufruf erhört wird, sind momentan bescheiden. Noch 2011 herrschte bei der UNO-Generaldebatte Aufbruchsstimmung, nicht zuletzt dank des arabischen Frühlings. Doch diesmal nutzen viele Spitzenpolitiker die UNO-Plattform bloß noch, um rein nationale Interessen zu vertreten und nicht, um gemeinsame Lösungen zu lancieren. US-Präsident Barack Obama beispielsweise sprach fast ausschließlich sein Heimpublikum an, gleich zu Beginn mit einer Hommage an den getöteten US-Botschafter in Libyen.
I would like to begin today by telling you about an American named Chris Stevens.
Verständlich angesichts des Wahlkampfs, aber wenig hilfreich für die UNO. Bemerkenswert auch, die zwei Vetomächte, Russland und China, brüskieren die UNO. Weder Russlands Präsident Wladimir Putin noch sein chinesischer Amtskollege Hu Jintao bemühten sich nach New York. Beide schickten nicht mal ihren Premier, sondern bloß die Außenminister. Weil symbolische Gesten in der Politik zählen, ist die Aussage klar. Beide Großmächte setzen zurzeit auf Nationalismus und nicht auf internationale Zusammenarbeit. Äußerst bezeichnend und zugleich deprimierend ist die Aussage des Friedensvermittlers für Syrien, Lakhdar Brahimi, vor Beginn der Generaldebatte.
If I do not represent the entire council, I'm nothing.
Stehe die Welt nicht geschlossen hinter ihm, sei er als Vermittler ein Nichts.
Info 3 Abend.
Mit gezielten Drohnenangriffen, mit Angriffen aus unbemannten Flugzeugen wollen die USA in Pakistan Terroristen treffen und töten. Doch diese Drohnenangriffe terrorisieren vor allem die Bevölkerung. Zivilisten, Frauen und Kinder fallen ihnen zum Opfer. Zudem leidet die Bevölkerung unter ständiger Angst. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie der Universitäten Stanford und New York und zeichnet damit ein ganz anderes Bild vom Drohnenkrieg als die Regierung Obama. Karin Wenger.
Für Präsident Obama sind Drohnen die Wunderwaffe gegen Terroristen, präzis und ohne den Zivilisten Schaden zuzuführen. Seit 2004 setzen die USA Drohnen in den pakistanischen Stammesgebieten, den Grenzgebieten zu Afghanistan ein. Die Gebiete gelten als Rückzugsort für Al-Qaida-Kämpfer, Taliban und das Haqqani-Netzwerk. Obama verschärfte die Drohnenangriffe massiv. Laut der Studie ließ er in seiner Amtszeit bisher mehr als 340 Angriffe fliegen. Zwischen 2500 und 3300 Personen wurden dabei getötet. Alles Militante, sagt die amerikanische Regierung. Die Studie sagt etwas anderes.
Drones kill not only terrorists, they kill many others, they kill civilians.
Wir haben dokumentiert, dass die Drohnen nicht nur Terroristen töten, sondern auch Zivilisten, Frauen und Kinder, sagt James Cavallo in einem Video, das gemeinsam mit der Studie veröffentlicht wurde. Cavallo ist Professor der Stanford Law School und Mitautor der Studie. Bis zu 884 der Getöteten seien Zivilisten gewesen, unter ihnen 180 Kinder, heißt es in der Studie. Für ihren Bericht haben die amerikanischen Wissenschaftler und Menschenrechtsanwälte 130 Opfer, Angehörige und Ärzte aus den Stammesgebieten interviewt. Die Drohnen betreffen weit mehr Menschen als bloß die unmittelbaren Opfer eines Angriffs, sagt Sarah Necki, Rechtsprofessorin und Mitautorin der Studie. Denn meist bleibe es nicht bei einem einzigen Angriff, sondern auf einen ersten folge sofort ein zweiter oder dritter.
Period between the first and the second strike is that neighbors or people nearby or family members.
Zwischen dem ersten und zweiten Angriff kamen jeweils Familienangehörige, Nachbarn oder Ärzte, um den Verletzten zu helfen. Sie wurden dann von einem zweiten Angriff getroffen. Die Folge: Heute würden Nachbarn oder Ärzte in den Stammesgebieten kaum mehr helfen, da sie sich vor weiteren Angriffen fürchteten. Viele Kinder gingen zudem aus Angst vor Drohnenangriffen nicht mehr in die Schule. Das Drohnenprogramm der CIA sei schlicht kontraproduktiv.
They didn't know what America was before drones.
Die Leute der Stammesgebiete wussten bisher nichts über Amerika. Was sie jetzt von Amerika kennen, sind Drohnen, Tod und Terror. Die Drohnenangriffe würden Amerika also nicht zu einem sichereren Ort machen, wie das die Regierung behauptet. Sie trieben Zivilisten vielmehr in die Arme der Aufständischen. Die Akademiker fordern mehr Transparenz von der Regierung. Sie wollen wissen, mit welcher Rechtsgrundlage Präsident Obama den Drohnenkrieg legitimiert. Einen Krieg, der nach ihrer Meinung illegal ist und laut der Regierung offiziell gar nicht existiert.
Soweit das Wichtigste kompakt im Info 3 am Abend. Redaktion und am Mikrofon heute Brigitte Kramer.